Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 12. November 2025. Ein langer Arbeitstag liegt hinter mir, beziehungsweise ist noch nicht ganz fertig. Ich darf jetzt noch diese Sendung aufzeichnen, dann geht's ins Bett. Es ist ungefähr 3 Uhr morgens jetzt hier während dieser Ausstrahlung und ich bin soeben zurückgekehrt aus Karlsruhe nach etwa 3,5-stündiger Fahrt. Allerdings saß ich nicht selber am Steuer, sonst wäre ich vermutlich nicht in der Lage, hier einigermaßen zurechnungsfähig vor der Kamera zu sitzen. Konnte mich etwas ausruhen auf dem Rücksitz und auch vorbereiten, aber ich kann Ihnen sagen, das war ein super Tag gestern, fantastisch. Ich bin am Morgen abgefahren aus Küsnacht, zuerst nach Schorndorf, dort traf ich Marc Friedrich, den Podcaster. Wir haben eine Doppelsendung aufgezeichnet, wird demnächst ausgestrahlt. Dann ging es weiter nach Karlsruhe. Karlsruhe, da habe ich früher immer den Zwischenstopp gemacht, wenn ich von Stuttgart, wo ich studiert habe während 2 Semester, nach Zürich zurückgekehrt bin, habe den Bahnhof inwendig studiert, aber Karlsruhe eigentlich als Stadt nie besucht. Das war eine Premiere gestern. Diese, ja, Traumstadt, muss man sagen, eine Traumstadt, die von ihrem Gründer, dem Markgrafen Karl Wilhelm, tatsächlich im Schlaf ersonnen worden sein soll, als er mal bei einem Jagdausritt sich ein Nickerchen gönnte, hat er von Karlsruhe geträumt und dann auf dem Reißbrett 1715 diese Stadt bauen lassen, gewissermaßen aus dem Erdboden stampfen lassen. Heute natürlich Karlsruhe bekannt als Sitz des Bundesverfassungsgerichts. So etwas haben wir in der Schweiz nicht, beziehungsweise das Volk, die Kantone sind der oberste Verfassungshüter. Wir sind selber die Hüter unserer Freiheitsrechte und stehen solchen Gremien wie einem Verfassungsgericht sehr misstrauisch gegenüber, weil das ja auch eine politische Behörde sein könnte, die unter Umständen ihren Auftrag missbraucht, wenn sich eben Richter anschicken, selber zu Gesetzgebern zu werden. Das war auch das Thema unter anderem bei meinem gestrigen Vortrag in der Badener Landhalle vor vollen Rängen. Toll, fantastisch, es sind wieder so viele Leute gekommen, rund 500 in der dicht besetzten, wunderschönen Arena da in Karlsruhe. Und wir haben diskutiert, insgesamt 3 Stunden lang. Eine Stunde Vortrag, eine Stunde Fragen und dann noch signieren, Autogramme, Selfies, weitere Gespräche. Dann musste ich los, um eben auch hier noch rechtzeitig da die Sendung in den Kasten hineinzubringen. Aber eine rundum gelungene Sache. Ich habe vor allem über deutsche Innenpolitik gesprochen. In Riesa, in Sachsen, etwas mehr über Außenpolitik. In Baden, in Karlsruhe jetzt eben die deutsche innenpolitische Situation. Und da war das entscheidende Plädoyer: Die Politik ist zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen darf. Und das Zweite ist mehr Schweizwagen. Mehr Schweizwagen! Direkte Demokratie mit Gertrude Lübbe-Wolf, die ehemalige Verfassungsrichterin, am nächsten Donnerstag, also morgen im Interview in der Weltwoche, sehr ausführlich zu ihrem Plan, eben direkte Demokratie auch in Deutschland beliebt zu machen. Und sie hält das auch für geeignet. Sie wischt die gängigen, die landläufigen Argumente beiseite. Und das andere, da habe ich auch einen deutschen Kronzeugen gewählt, Klaus von Donani, der eminente Sozialdemokrat, der Realist aus Hamburg, mittlerweile auch schon etwas über 90 Jahre alt, aber klar und mit großer auch Zeitgenossenschaft, mit Autorität am Start. Er rät ja dazu, in dieser neuen multipolaren Welt der Raubtiere des Dschungels die schweizerische Neutralität zur Leitschnur der deutschen Außenpolitik zu machen. Das sind doch interessante Vorstellungen. Man kann sie zurückweisen, wir haben das auch diskutiert, aber man soll das auf den Tisch legen. Dann die andere Betrachtung, eine andere These, die ich da noch in die Runde warf, ist eigentlich Friedrich Merz der unfreiwillige Gorbatschow von Angela Merkel. Gorbatschow, der tragische Politiker, der ja versuchte, den Sozialismus zu retten durch Umgestaltung, der nicht den Mut hatte, eine radikale Systemumstellung vorzunehmen und dann das Abgestorbene versuchte aufrechtzuerhalten, ist Friedrich Merz der Gorbatschow von Merkel, also einer, der versucht, ein abgelebtes Parteiensystem aus der Vergangenheit mit Brandmauern und zusammengelaubsägelt und gebostitscht irgendwie aufrechtzuerhalten, ein eigentlich sturmreif geschossenes, wildschiefes Gebäude. Manchmal macht es den Eindruck, aber gestern hatte er ja seinen 70. Geburtstag, wir kommen noch darauf zu sprechen. Er hat eine Deutschlandfahne geschenkt bekommen und Krawatten, Kuchen und vieles andere mehr. Wir wünschen ihm ja weiterhin viel Erfolg. Allerdings für manche, ich glaube für immer mehr Deutsche, ist Friedrich Merz der Hoffnungsträger AD, der Hoffnungsträger außer Dienst. Wobei, auch das muss gesagt sein, niemand kann ein Interesse daran haben, dass es Deutschland schlecht geht oder der Europäischen Union. Beide Organisationen, beide Länder, beide Staaten, Staatengebilde, muss man im Fall der EU sagen, sind in nicht optimaler Form und das Gefühl verbreitet sich leider berechtigt, dass man da auf dem falschen Dampfer ist. Falscher Kurs, aber Lichtblick, das war auch noch das Thema gestern, Lichtblick ist Problem erkannt, vor allem die Bürger, die Leute scheinen mit ihren auch Abstimmungen, Umfragevoten hier eine andere Richtung herbeizuführen. Was sind die Schlagzeilen heute Morgen in den deutschen Medien? Gefragt sind weniger Staat, Steuern, Regulierung. Deutschlands Problem sind nicht Trumps Zölle oder chinesische Waren, sondern die fehlende Wettbewerbsfähigkeit. Wenn die Regierung diesen Nachteil angeht, klappt es auch wieder mit dem Wachstum. Gibt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung optimistisch? Stimmt, aber man muss das auch wollen. Und wenn natürlich das Hauptmotiv der Regierenden darin besteht, unbedingt zu regieren, koste es, was es wolle, dann sind sie eben nicht bereit, hier diese harten Aufgaben anzupacken. Merz und Klingbeil beschwören Zusammenarbeit in schwarz-roter Koalition. Ja klar, das sind zwei Ertrinkende, die sich aneinander ketten, weil sie wissen, dass ihnen die Fälle davonschwimmen und keiner hat ein Interesse, diese Koalition aufzukündigen, denn aufgrund der Wählerstärke ist man dann zu weit entfernt von den eigenen Freunden. Auf jeden Fall haben Bundeskanzler Merz und Friedrich Merz und Vizekanzler Klingbeil den Geist der Zusammenarbeit beschworen. Trotz da gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten sei man gut dabei. Auch CSU-Chef Markus Söder lobte die Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit mit Merz. Es gebe wenige Politiker, bei denen man sich immer darauf verlassen könne, dass das Besprochene gelte, sagt Markus Söder. Gut, das gibt auch Leute, die es vielleicht ein bisschen anders sehen. Schuldenpaket, dann Brandmauer ja, Brandmauer nein, die verschiedenen Wendungen und Slalomläufe des Kanzlers. Ja gut, Flexibilität kann ja manchmal auch eine Stärke sein. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hat die geplante Reise von Abgeordneten ihrer Bundestagsfraktion nach Russland scharf kritisiert und parteiinterne Konsequenzen angekündigt. Ich kann nicht verstehen, was man da eigentlich soll, sagte Weidel. Ich selbst würde dort nicht hinreisen. Ich würde es auch niemandem empfehlen, weil ich nicht weiß, was letztendlich das Ergebnis sein soll. Ja, es scherbelt ein bisschen, wie sie da zitiert wird in der FAZ, denn zum anderen hat sie auch gesagt, ja, es sei schon wichtig, mit den Russen zu reden. Jetzt haben es da ein paar offensichtlich abgesehen, nach Russland zu fahren, um da irgendwelche Politiker zu treffen. Ich habe das ja in meiner, glaube ich, gestrigen Sendung bereits erwähnt. Ich habe gesagt, klar, Deutschland ist natürlich Kriegspartei gegen Russland. Und da musst du dich schon fragen, warum machst du das, warum gehst du als Politiker ins Ausland? Das darf doch nicht einfach Bulla Galerie sein, sondern du musst damit wirklich ein echtes Ziel im Blick haben. Natürlich macht sich Frau Weidel jetzt Sorgen, weil die Polemik ja lautet, die AfD ist eine Russland-Spionpartei, sozusagen eine fünfte Kolonne, Landesverräter, und dann findet man natürlich, wenn jetzt da ein paar nach Russland fahren, dann gibt das diesen Spekulationen wieder Nahrung. Ich weiß auch nicht. Ich meine, entweder man nimmt für sich in Anspruch, mit allen Seiten reden zu wollen, dann macht man es auch, oder man nimmt das nicht in Anspruch. Aber ja, in Deutschland ist der Druck halt groß und diese Partei gibt sich ja auch Mühe, nicht alles falsch zu machen, beziehungsweise noch mehr richtig. Thomas Röwekamp, CDU-Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, ist sich sicher, dass vor der Politik noch viel Überzeugungsarbeit liegt, Nachwuchs für den Dienst in der Bundeswehr zu gewinnen. Wir müssen junge Menschen davon begeistern, dass es sinngebend und sinnstiftend ist, sich in den Dienst unserer Gesellschaft zu stellen und unser Land zu verteidigen. Ich bin dafür, dass Deutschland seine Bundeswehr wieder in Schuss bringt, aber eben nicht mit dieser aggressiven Außenpolitik, der Kriegstüchtigkeit, der größten konventionellen Streitkräfte in Europa, wie sich der Kanzler hat vernehmen lassen, sondern als Verteidigungsarmee und auch Schule der Nation. Ich glaube, man verliert etwas und es ist immer zu bedauern, wenn man nicht Militärdienst geleistet hat, weil einem dadurch wirklich wesentliche Erfahrungen entgangen sind. Und ich begrüße das, wenn hier also dieser CDU-Politiker versucht, entsprechend junge Leute zu begeistern für die Armee, für die Bundeswehr. Dann hatten wir einen Stabwechsel beim BSW, das ja mal Bündnis Sahra Wagenknecht hieß. Und da ist der Fabio De Masi, der mutmaßliche Nachfolger jetzt von Sahra Wagenknecht. Etwas unglücklich, diese ganze Auftritt, die ganze Entwicklung, denn Sahra Wagenknecht ist ja zweifellos eine hochtalentierte Politikerin, die sich aber allerdings vielleicht auch Führungsprobleme etwas verspekuliert hat. Man hat dieses BSW ja etwas hochstilisiert als Geheimwaffe gegen die AfD und dann hat man sich eben in einigen Landesverbänden bereits zu einer Machtbeteiligung hinreißen lassen, was dann wiederum in den Augen potenzieller Wähler die Glaubwürdigkeit erschüttert hat. Jetzt zieht sich Sahra Wagenknecht teilweise zurück, nicht vollständig, aber dieser zentrale Fokus ist da nicht mehr gegeben. Memoiren von Sanna Marin. Männer wollen uns klein halten. Als Ministerpräsidentin Finnlands war Sanna Marin die jüngste Regierungschefin weltweit und hat die 39-Jährige ihre Memoiren veröffentlicht. Darin offenbart sie erstaunlich wenig Selbstzweifel und prangert grassierenden Sexismus an. Ja, man merkt die Absicht und ich verstimmt. Das Wort «ich» kommt auf den rund 320 Seiten mehr als 1000 Mal vor, vermerkt die Frankfurter Allgemeine. Ja, Sanna Marin ist auch so eine Vorzeigefrau, die man hochgejubelt hat, die überall war in den Konferenzen am World Economic Forum, hat zu allem ihren Senf gegeben, aber hat sie eine erfolgreiche Politik gemacht. Das sind eben diese Figuren, die in den guten Zeiten nach oben kommen. Adrett, natürlich sehr präsentabel, super gut aussehend, attraktiv, sicherlich überhaupt nicht diskriminiert. Ich meine, das ist einfach ein Witz. Also wenn einer nie irgendwo diskriminiert und klein gehalten wurde, ist das Sanna Marin. Ich meine, die wurde groß gemacht von den Medien, von allen Instanzen. Denen ist ja so, der ist ja sozusagen der rote Teppich sozusagen automatisch zugeflogen. Das hat natürlich etwas sehr Wohlfeiles und Anbietendes und natürlich auch etwas Wehleidiges, so als ob jetzt hier eine Männerverschwörung sie abgeschossen habe. Dabei hat sie einfach mit irgendwelchen Partys zur Rundzeit ihre Glaubwürdigkeit selber in den Schredder, in den Reißwolf gesteckt. Die russischen Streitkräfte stehen kurz vor der Einnahme der wichtigen Stadt Pokrovsk. Kiews Bürgermeister Klitschko kritisiert einen neuen Korruptionsfall in der Ukraine. Und Außenminister Sergej Lavrov ist von den Toten oder von den Verschwundenen, von den Abgesägten und Abservierten wieder auferstanden. Ansprache im russischen Fernsehen. Scharfe Kritik an der Entsendung des größten weltweiten Flugzeugträgers, der USS Gerald R. Ford, vor die Küste Venezuelas. Ist ja schon bemerkenswert. Die Amerikaner machen da jetzt einfach maritime Geopolitik, schießen da irgendwelche Bötchen ab mit der Behauptung, da seien dann Drogen drauf, ohne Verfahren. Da wird einfach zuerst mal gefeuert, Cowboy-Politik. Und Lavrov hat recht, wenn er sagt, ja, wo ist jetzt hier die Beweisführung, wo ist jetzt hier der Rechtsstaat? Und da wird natürlich auch die Zerknirschtheit, eine die Verbitterung hören und sichtbar. Denn ja, die Geopolitik, die Einflusssphärenpolitik, wenn die Russen da irgendwo ihre Panzer hinschicken und rumballern, dann kommen sie auf die Ächtungsliste, Acht und Bann, dann werden sie verdammt und in den Senkel und in den Giftschrank gestellt. Wenn die Amerikaner genau das Gleiche machen oder etwas Ähnliches, ja, dann scheint das eigentlich niemanden zu kratzen. In einem Weimarer Restaurant wurde Thüringens ehemaliger FDP-Chef und kurzzeit Ministerpräsident Thomas Kemmerich als unerwünschter Gast behandelt. In den sozialen Netzwerken zeigt sich der Politiker erschüttert über den Vorfall. Sie werden hier nicht bedient, musste er sich anhören, weil er Thomas Kemmerich ist. Und ja gut, dann hat man offensichtlich ein Restaurant kennengelernt, in das sich zu gehen wirklich nicht lohnt, ist eigentlich unterirdisch, jetzt auch vom Servicegedanken her, was bilden sich eigentlich diese Restaurateure ein? Und Thomas Kemmerich, ich meine, der wurde gewählt zum Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD. Das ist ja dann in gewissen Kreisen offensichtlich schon der absolute Höllensturz. Also hier wünschte man ins schöne Weimar den Betreffenden, die da das Gefühl hatten, die sich da bemüßigt fühlten, den Kemmerich nicht zu bedienen. Man wünschte ihnen doch etwas Gelassenheit. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie heute dabei waren. Ich freue mich auch, dass ich jetzt dann ins Bett gehen kann. Und am 17. November geht es mit meiner Tour in Deutschland weiter. Leverkusen, sichern Sie sich ein Ticket, weltwoche.de/Vortrag, weltwoche.de/Vortrag. Wirklich ein voller Erfolg jetzt in Karlsruhe erneut nach Riesa. Und dann am 18. bin ich in Erfurt. Das allerdings ist schon ausverkauft. Da können Sie keine Tickets mehr beziehen. Also Leverkusen ist die Chance. Das wird nicht mein letzter Auftritt sein, zu dem es noch Tickets gibt in Deutschland, aber mal bis aufs Erste. Ich habe dann eine längere Auslandreise, wird sehr interessant, davon werde ich dann auch berichten können. Es passieren so viele spannende Dinge und für Journalisten ist es natürlich immer wieder erhellend, Horizont erweiternd, wenn man die Möglichkeiten dieses Berufs wahrnimmt. Und das werde ich auch ja jetzt mit dieser dann bevorstehenden Reise tun, aber natürlich auch sonst jeden Tag. Ich danke Ihnen übrigens, die nächste Ausgabe der Weltwoche wird hochinteressant mit vielen spannenden Interviews, unter anderem mit dem Vater von Lady Gaga sprechen wir über die Wahlen in New York, die ganze Situation. Daneben Gertrude Lübe-Wolf habe ich angesprochen, die Verfassungsrichterin, direkte Demokratie, aber noch viele weitere Themen. Bason Brock ist dabei, der Grand Seigneur, ja, auch der Kunstkritik, der Kunstpublizistik, der Ästhetik in Deutschland, auch ein Zeitzeuge, der vieles erlebt hat. Also da können Sie sich auf eine Wundertüte gefasst machen und freuen. Bis dahin werde ich dann wieder etwas ausgeschlafener sein und Ihnen wünsche ich einen tollen Start in diesen Mittwoch. Ich werde dann in den Federn liegen, wenn Sie diese Sendung schauen. Aber wünsche Ihnen viel Vergnügen und hoffe, Sie sind mir bis dahin gefolgt. Merci vielmals.